ARD. Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Wir wollen heute über ein Stück Musik sprechen. Ein Lied, wenn man so will. Einen Text. Und ich habe im Vorfeld mit einer älteren Dame gesprochen, die mir dazu sagte: Ich weiß noch, wie ich das erste Mal gehört habe. Das hat mir so aus dem Herzen gesprochen. Nach dem Krieg war ja alles zerstört und ich dachte, ja, so soll es in Zukunft sein. Wir wollen das Alte hinter uns lassen, wieder alles aufbauen und fleißig sein. Und wir wollen Frieden halten. Das hat mich tief bewegt. Ich fand das so passend und der Text hat mir besser gefallen als der andere. Also das Deutschlandlied. Die Dame hat sich mit mir über die Nationalhymne der DDR unterhalten, die in diesem Jahr 75 Jahre alt wird. Vor 75 Jahren erklang sie zum ersten Mal im Rundfunk und wir schauen daher heute auf die Hymne der Deutschen Demokratischen Republik. Gedichtet von Johannes Erbecher, komponiert von Hans Eisler. 75 Jahre DDR und 75 Jahre auferstanden aus Ruinen. Und dabei fällt auf, dass sich die beiden Hymnen problemlos tauschen lassen, also Text und Melodie. Den Text von Johannes Erbecher kann man auf unser Deutschlandlied singen und umgedreht. Allerdings geht das auch mit der sogenannten Europa-Hymne, Beethovens Freude schöner Götterfunken. Alle drei Hymnen sind kompatibel.
Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Heiligkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Bürgers auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. Lass uns dir zum Guten dienen, Deutschland einig Vaterland. Alte Not gilt es zu zwingen und wir zwingen sie vorbei. Freude schöne Götterfunken, Tochter aus Elysium. Wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. Lass uns dir zum Guten dienen, Deutschland einig Vaterland. Alte Not gilt es zu zwingen und wir zwingen sie. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blüh im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland, deutsches Vaterland, deutsches Vaterland.
Wir schauen heute auf 75 Jahre Nationalhymne der DDR und erfahren auch mehr über die Worte und wer sie schrieb. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger und jetzt freue ich mich auf unsere einstige Nationalhymne mit Ihnen. Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. Lass uns dir zum Guten dienen. Deutschland, einig Vaterland. Gehört haben Sie diese Musik theoretisch seit fast 35 Jahren nicht mehr. 1990 erklang sie offiziell zum letzten Mal. Die Nationalhymne der DDR. Nach einem Text von Johannes Erbecher, komponiert von Hans Eisler, war sie 40 Jahre lang das Staatslied eines Landes. Doch was blieb von ihr? Und was weiß man heute noch über sie? Mein Kollege De Kenze hat mal die Jungen gefragt, was Auferstanden aus Ruinen war.
Stellen wir doch erstmal die Existenzfrage. Eine eigene Nationalhymne. Hatte die emsige DDR überhaupt Zeit für sowas?
Ich schätze mal schon, aber habe ich auch von meinen Eltern nie was davon gehört.
Ein Klassenkamerad kannte die mal, aber also der konnte die vollständig, aber ich kann mich daran nicht erinnern, aber es gibt eine.
Seid ihr euch das sicher?
Ich habe mich in meiner Seminarfacharbeit mit Nationalhymnen beschäftigt und mit Hymnen generell. Die DDR hatte eine Nationalhymne. Das war aber nicht so beliebt, vor allem außerhalb der DDR.
Ja, aber doch nur, weil die bei olympischen Siegerehrungen so oft gespielt wurde. Das nervt andere nun mal, wenn ein Land immer so gut ist. Die Hymne selbst war doch bestimmt schön.
Wahrscheinlich sehr triumphartig, sehr von sich selbst überzeugt. Ich denke mal auch sehr, ja, marschartig.
Jede Hymne ist feierlich triumphierend. Das macht sie ja zur Hymne. Das sind große Gefühle.
Stolz, also kommunistisch stolz auf jeden Fall. Weil der Osten, wir sind ein eigenes kleines Völkchen, wir sind stolz auf das, was wir können und wir sind halt ein Arbeiterstaat.
Fein, fein, fein. Aber was ist denn nun mit dem Text?
Na, ist doch hier, warte, auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt, brüderlich mit Herz und Hand. Also es geht ja quasi um Arbeiteraufbau, Geist, das Proletariat erhebt sich und baut alles auf, was der Krieg zerstört hat und genau, irgendwie so.
Nicht schlecht, da war im Textvortrag schon viel Schönes dabei. Aber warum so spöttisch in der Auswertung?
Ach, es passt ganz hervorragend in den Pathos, den die DDR versucht hat hervorzubringen, weil sie ja irgendwas machen muss, um ein Gemeinschaftsgefühl nach den Kriegsjahren erschaffen zu können.
Die Gemeinschaft war ja aber auch wichtig. Das waren Worte voller Hoffnung.
Ich weiß, es kommt in einer Textzeile in der ersten Strophe Deutschland einig Vaterland vor. Und es hat Honecker dann 1983 aus der Hymne streichen lassen, um jegliche Träume, Wünsche nach einer Wiedervereinigung zu begraben.
Was ja richtig was gebracht hat, blieb also die Musik. Einige von euch kennen die ja. Wo steht sie denn so in eurer Hitparade?
Also ich finde die Hymne tatsächlich melodisch relativ schön.
Ich finde sie jetzt nicht so verwerflich, sag ich mal. Ich finde sie tatsächlich ein bisschen schöner als die deutsche heutige Hymne auch. Ich weiß nicht, melodischer und mehr Wumms.
Auferstanden aus Ruinen die Hymne mit Wumms? Ist das etwa Stimmungsmusik?
Also es wird jetzt nicht unbedingt gern gesungen, aber jetzt zum Beispiel auch mal auf einer Party oder so, wenn das halt irgendwie passt, dann habe ich das auch schon mitbekommen, dass die mal angestimmt wird.
Und wenn's nur ist, damit alle mal aufstehen und dadurch Plätze frei werden. Die Kraft einer Hymne ist nie zu unterschätzen.
Glück und Frieden sei beschieden, Deutschland, unserem Vaterland. Alle Welt sehnt sich nach Frieden, reicht den Völkern eure Hand. Wir lernen heute die Nationalhymne der DDR ein bisschen besser kennen. Am 14. November vor 75 Jahren erklang sie zum ersten Mal im Rundfunk. Und was da im Rundfunk aus der Feder von Hans Eisler erklang, das erhitzte in den 60ern die Gemüter im nichtsozialistischen Ausland. Um genau zu sein, 8 Töne taten das. Nicht einmal 5 Sekunden waren das. Doch warum? Mein Kollege Peter Neumann ist dem 8-Töne-Skandal auf den Grund gegangen.
Wie oft haben Sie schon vor dem Fernseher geweint? Also ich sehr oft, mit 14 beispielsweise bei diesem Lied hier.
Goodbye, Sonny, goodbye, Sonny, schön war's mit uns zwei.
Goodbye, Johnny, aus dem Uferfilm Wasser für Canitoga. Habe ich im DDR-Fernsehen damals geguckt und war tief erschüttert, weil doch der Hans Albers am Ende des Films sterben muss. Schrecklich. Die Melodie von Goodbye Johnny, im Film mehrmals zu hören, stammte aus der Feder von Peter Kreuder. Und der beschwerte sich in den 50er Jahren, der Komponist Hans Eisler habe von ihm abgeschrieben und das ausgerechnet beim Komponieren der DDR-Nationalhymne. Hören Sie mal, hier die Hymne. Und hier Goodbye Johnny. Klingt schon ähnlich. Oder wie es Kreuder ausdrückte.
Es ist de facto
Kreuter behauptete sogar, als er in den 50er Jahren in Leipzig aufgetreten sei, im Leipziger Gewandhaus, wäre Folgendes passiert.
Ich spielte unter anderem meiner vielen, vielen Melodien, spielte ich Goodbye Johnny und siehe da, auf einmal steht das ganze Publikum auf, so nacheinander, ja, und dann setzen sie sich wieder abrupt. Ich denke, was ist denn hier los? Ich habe das Programm etwas vorzeitiger vor der Pause abgeschlossen. Da kommt also so ein sexy sprechender Mann auf mich zu, sagt, na hören Sie mal, das dürfen Sie aber nicht bei uns hier die Hymne verjatzen. Sei, wieso die Hymne verjatzen? Ich kenne da Ihre Hymne gar nicht. Na, die haben Sie doch gerade gespielt.
Ob sich das so zugetragen hat, ist nicht belegt. Und Kreuter hatte mit seinem Plagiatsvorwurf gegen Eisler auch keinen Erfolg. Vielleicht deshalb, weil sowohl Eisler als auch Kreuter bei Beethoven abgeschrieben haben. Und wie heißt es? Lieber gut geklaut als schlecht selbst komponiert. Und bis auf die paar Takte wird der Eisler die DDR-Hymne schon alleine erdacht und komponiert haben. Oder?
Am Ende fand man heraus, dass das also auch schon hier vorkam. In einer Bagatelle von Ludwig van Beethoven. Jedoch ganz eigentlich hat diese Melodie ihren Ursprung bei Mozart, in seinem Streichquartett Nummer 4 in G-Moll. Eine Melodie, die wahrlich auferstanden, wenn auch nicht aus Ruinen ist, dafür jedoch immer wieder. Vor 75 Jahren wurde also nicht nur die DDR gegründet, sondern auch ihre Hymne geschrieben. Vom lateinischen Hymnus, das Lied, der Lobgesang, oft auch bezeichnet als National- oder Staatshymne. Also ein Lobgesang auf eine Nation, einen Staat. Ein Liebeslied sozusagen? Auf sein Land? Auf die Heimat? Auf den Ort, an dem wir geboren werden, wo wir aufwachsen, geliebt werden und lieben. Wo wir etwas aufbauen und eine Familie gründen, auf den Ort, der die Erinnerungen unseres Lebens trägt. Den Ort, der unsere Vergangenheit, die Gegenwart und Zukunft vereint und jedes Volk dabei einzigartig macht. Die Nationalhymne der Deutschen Demokratischen Republik. Die meisten erinnern sich vermutlich an sie in sportlichen Momenten, wenn DDR-Sportler stolz auf dem Medaillentreppchen standen. Doch diese Hymne war viel mehr als das. Für die einen ein Lied der Hoffnung und der Zukunft. Für manche sozialistische leere Phrasen und für andere Ausdruck für Heimatliebe. So auch für den Dichter des Textes, Johannes R. Becher. Heute erfahren wir mehr über den Menschen Becher und sein Werk. Wir lassen heute noch einmal die DDR-Hymne erklingen, denn sie wird in diesem Jahr 75 Jahre alt. In der Schule, ungern auswendig gelernt, wussten die Jungen oft nicht so richtig, wohin mit den Ruinen. Für die Generation, die diese Ruinen wieder aufgebaut hat, bedeutete der Text jedoch etwas. Vom Frieden mit den Völkern dieser Erde, von dem Streben, dem Land zum Guten zu dienen, fleißig zu sein und etwas zu erschaffen aus den Trümmern. Davon erzählt der Text und sprach der Kriegsgeneration aus dem Herzen, wie ich von vielen erfahren habe, mit denen ich darüber gesprochen habe. Wenn wir brüderlich uns einen, schlagen wir des Volkes Feind. Lass das Licht des Friedens scheinen, dass nie eine Mutter mehr ihren Sohn beweint. Tapfere Worte von Johannes R. Becher. Und über diese Worte und ihren Verfasser erfahren wir heute mehr von dem Becher-Biografen und Autor Jens Fietje Dwars. Dafür habe ich Jens Fietje Dwars in Jena besucht, denn der Autor und Publizist hat einen großen Teil seiner Arbeit Johannes R. Becher gewidmet und hat natürlich als Schriftsteller auch noch einmal einen ganz eigenen Blick auf den Text der DDR-Hymne. Und unseren netten Plausch habe ich Ihnen mitgebracht. Ich bin ja heute zu Besuch in Jena bei Jens Fietje Dwars. Und wir wollen über die Nationalhymne reden der DDR, über den Text von Johannes R. Becher. Erstmal herzlich willkommen in Exquisit und danke für die liebe Einladung.
Ich habe zu danken.
Vielleicht so zum Kennenlernen, was haben Sie alles über Johannes R. Becher veröffentlicht? Was machten Sie so zum Auskenner?
Ich komme aus einer Stadt, oder Sie sind jetzt in einer Stadt, wo es sehr gebechert hat. Der Becher war mal hier der berühmteste Student, er war Ehrenbürger der Universität, Ehrensenator der Universität, und all diese Straßen, Plätze, Schulen haben ganz schnell, wie im ganzen Land, den Namen abgeworfen wie ein zerschlissenes Hemd. Mich hat er überhaupt nicht interessiert, solange er gefeiert wurde und ein Denkmal war, aber der Aufbau Verlag kam zu mir Anfang der 90er Jahre und wollte gerne, der Aufbau Verlag wurde von Johannes A. Becher gegründet und wollte eine Biografie über seinen Verlagsgründer haben. Und weil ich zuvor ein Lesebuch über Goethe geschrieben habe, das eben auch nicht den Goethe verehrt hat, sondern eher die Bruchstellen gesucht hat, die Fragmente, das Unverwirklichte, dann meinten sie, so möchten sie den DDR-Klassiker beschrieben haben. Also auch da die Brüche und nicht das große Denkmal. Da habe ich mich mit dem beschäftigt. Das heißt, es gab zu DDR-Zeiten eine 18-bändige Werkausgabe. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Und da habe ich so gedacht, das kann ja nicht alles nur Unfug sein, obwohl er, wie gesagt, für mich kein Held war und er ist auch jetzt kein Held geblieben, sondern die große Chance war, mit diesem Mann durch das Jahrhundert zu gehen. Und ich habe dann eine Biografie geschrieben, die 868 Seiten umfasst. Ja, nicht, weil ich den, wie gesagt, so toll finde, sondern das Material. Ich bin in seinem Rücken durch dieses 20. Jahrhundert gegangen. Und das ist leichter mit zweit- und drittklassigen Geistern. Die Erstklassigen, die schreiben wunderbar. Und die können wir, die zitieren wir heute noch, Brecht etwa. Aber meistens sind die Erstklassigen, naja, sagen wir, Feiglinge oder Leute, die sich aus dem Leben raushalten. Der Becher war halb naiv, halb geltungssüchtig, wie auch immer. Der ist durch die Räume durchgegangen, wo der Brecht immer den Notausgang gesucht hat. Das ist interessant. Im Rücken solcher zweitklassigen Figuren kann man die Geschichte viel, viel genauer erkunden. Und dann nimmt man von den Erstklassigen die Texte dazu, die einen das erklären. Also das war für mich das Interessante. Becher, nicht eine kanonische Figur. Ich sage nicht, das ist der beste der deutschen Dichter, aber er hat 4000 Gedichte hinterlassen. Und es liegt an uns, ob wir darüber die Nase rümpfen und die schlechten Gedichte rauswählen. Meistens werden ihm dann die 3 Stalin-Gedichte, die er gemacht hat, unter die Nase gerieben. Wie kann man so dumm sein? Naja, dumme Gedichte finde ich von fast allen Lyrikern des 20. Jahrhunderts. Und es liegt an uns, ob wir uns selbst bereichern, indem wir also uns reich machen, indem wir die Goldkörner aus dem Schutt der Vielschreiberei heraussuchen und uns ja damit erfreuen, und es gibt uns ja auch Lebenskraft, und halte ich für viel klüger, als diesen anderen Weg, sein Besserwissen und sein gutes Gewissen daran zu demonstrieren, dass man sagt, wie doof der doch war.
Nun liegt natürlich auch das im Auge des Lesers. Wenn mich was berührt, dann berührt es mich, und wenn der Wissenschaftler das vielleicht nicht berührend findet, es ist ja eine Herzsache und vielleicht keine Kopfsache. Durch das Jahrhundert gehen mit Becher geht, weil geboren 1891. Bis wann war er am Leben?
1958, und mit ihm hat man die ersten Jahre der DDR. Heute leben wir in einem Zeitbrei. Was wir vor 10 Jahren gemacht haben, weiß keiner mehr so recht zu sagen. Für die ersten 10 Jahre oder für die ersten 15 Jahre nach dem Kriegsende 1945 hat jedes Jahr eine andere Zäsur. Eine Chance, ein Untergang, ein Schrecken, etwas Furchtbares von der Atombombe bis hin zu dem doch wahrscheinlich ernst gemeinten Angebot Stalins, die DDR an den Westen zu verkaufen für ein einheitliches, aber waffenfreies, bündnisfreies Deutschland. Das war die berühmte Stalin-Note von 1952. Das sagen seriöse Historiker heute, das war ernst gemeint, weil was sollte der mit diesem kleinen Zöpfel Deutschland anfangen, der ihn immer Ärger einbrachte. Und die Chance, die damals vertan wurde, die ist ungeheuerlich, denn dann hätte ein einheitliches Deutschland aus demokratischen Wahlen entstehen können, die damals selbstverständlich nicht für die SED ausgegangen wären, eher für die SPD wahrscheinlich, aber die uns sehr, sehr vieles erspart hätten. 51. Das Erste, was erspart worden wäre, wäre der 17. Juni 1953 gewesen.
Nun haben Sie ja sich mit dem Schaffen von Becher beschäftigt. Und nicht nur mit seinem Schaffen, sondern wenn man die Werke von jemandem so studiert, man lernt ja auch den Menschen dahinter kennen. Also im besten Fall ist es so, weil man ja was von demjenigen wiederfindet. Was für ein Mensch hat sich Ihnen gezeigt? Wer war er? Was glauben Sie?
Also die große Chance, weshalb er mich überhaupt interessiert ist, war, dass das Denkmal zerfallen ist. Das Denkmal ist also der große Nationaldichter. Hier in Jena hat er eine Zeit lang gewohnt. Da steht heute noch eine Tafel dran, der Dichter des Sozialismus und der Nation oder irgend sowas. Wir müssen sehen, der ist der Sohn eines Staatsanwalts. Und der Staatsanwalt hat sich hochgearbeitet von dörflichen Herkunft bei Bayreuth bis zum stellvertretenden Obergerichtsdirektor von München. So, und natürlich mit Disziplin, mit Fleiß, all die deutschen Tugenden. Und die will er natürlich an seinen Sohn weitergeben und erreicht natürlich das Gegenteil. Das geht so weit, der kleine Becher opponiert also gegen den Vater und wird von ihm zwangsverbannt verschickt in ein Erziehungsheim nach Oettingen mit 11 Jahren. Das ist schon brutal gewesen. Er bleibt dort sitzen, und zwar in Deutsch. Der kommende Dichter bleibt in Deutsch sitzen. Also das sind prägende Erfahrungen. Dann kommt er wieder zurück, ist natürlich ganz brav erstmal äußerlich, weil so einen Schrecken will er nicht noch einmal durchmachen. Aber er verliebt sich in eine Zigarrenverkäuferin mit 19 und sie sucht, wahrscheinlich, das sagen die Dokumente, sucht sie jemanden zum Sterben. Gemeinsam. Selbstmord. Doppelselbstmord. Und das machen sie 1909 nach dem Vorbild von Kleist. Kleist hat sich ja auch mit einer Frau, gar nicht seine Geliebte, sondern auch ähnliche Konstellation, die wollten aus dem Leben gehen und haben sich, er hat sie erschossen und dann sich. Und das macht er dann mit seiner Freundin auch. Und er überlebt. Und das wird ihm sehr gerne später im Westen vorgeworfen, als er dann Kulturminister ist. Ja, der Mörder. Und er ist aber in einer aufwendigen Operation durch seinen eigenen Onkel 6-7 Stunden oder noch länger gerettet worden und hatte Glück, dass die Kugel also kurz neben das Herz ging. Später wird er an dieser alten Wunde sterben. Kann man von Nemesis sprechen, wenn man das will. Also so ein junger Mann, der also einmal getrimmt wird, richtig bürgerlich. Ja, er soll also der Musterschüler werden, dagegen opponiert. Also alles die Muster, wie sie später dann in der 68er-Bewegung zum Beispiel wiederkommen. Ne? Also er opponiert dagegen, wird verbannt, kriegt die Peitsche sozusagen zu spüren, kommt wieder zurück, macht einen Doppelselbstmordversuch, der misslingt auch noch und jetzt wird er des Hauses verwiesen vom Vater. Er soll Medizin studieren, er geht nach Berlin und in Berlin kommt er in die Szene hinein, die literarische und wird mit 20 Jahren sein Debüt haben, Der Ring. Und das ist eine Dichtung nach dem Vorbild von Kleist, als er verarbeitet seinen eigenen Selbstmordversuch, indem er eine Kleisthymne schreibt. Und er wird sehr schnell, der Begriff damals war der Sänger der Jugend, also einer der Wortführer des Expressionismus. 1914 kommt heraus Triumph und Verfall und das ist sozusagen seine erste große Prosa- und Lyriksammlung und die macht ihn wirklich berühmt. Gottfried Benn, einer der wichtigsten Dichter des 20. Jahrhunderts, sagt dann später, von all uns, unserem Expressionisten unserer Generation war der Becher der Begabteste. Das ist schon erstaunlich und dann kommt der Erste Weltkrieg und viele ziehen mit wehenden Fahnen auch Dichter in diesen Krieg. Er wird aussortiert, er meldet sich auch zunächst freiwillig, wird aussortiert, weil er die Schusswunde noch hat und das ist quasi sein Glück, weil dann wird er zum Kriegsgegner, als er merkt, wie das endet in einem furchtbaren Blutbad europäisch und schreibt Gedichte gegen den Krieg, die aber nicht zahme Beschwörungen sind, man macht jetzt schnell Frieden und so. Nein, er transformiert die Geschosse, die Explosionen, den Schrecken des Krieges, die Technik. Das ist ja das Neue des Ersten Weltkrieges, dass die Technik den Menschen zermalmt, der sie hervorgebracht hat. Und das macht er jetzt in Sprache. Also er schreibt ganz wüste, haben andere gesagt, Zeitgenossen, ein Wort haut auf das andere. Der Dichter reißt das Volk auf, sagt er, mit gehackten Sätzen. So, ne? Also das soll tatsächlich zu spüren sein. Es soll schmerzen auch und soll also nicht diese schöne Stammbuchlyrik sein. Damit wird er berühmt, aber berühmt sein, davon kann man ja nicht leben. Wie gesagt, der Vater hat ihn zu Hause rausgeschmissen. Er irrt zwischen München, Jena und Berlin und Leipzig in der Szene herum, schläft teilweise unter Brücken und wird ein exzessiver Morphinist. Die Krankenakte hier in Jena ist zum Entzug mehrfach. Der Entzug besteht damals einfach darin, dass von einem Tag auf den anderen das abgesetzt wird, rabiat. Die Krankenakte vermerkt das, Gliederschmerzen, Schlaflosigkeit, also es ist einfach eine Tortur. Und da steht in der Akte, dass er sich bis zu 40 Spritzen einer 0,2%igen Morphiumlösung gegeben hat. 40. Das ist schon ordentlich. Er kommt dann in München mit Amputationsgefahr in eine Klinik, weil eben der ganze Arm zerstochen ist. Arme und Beine. Also eigentlich einer der wichtigsten Mäzene der Zeit, Harry Graf Kessler, der sagt, er ist ein Gast aus der Hölle. Sehr schönes Bild. Aber, sagt er, der leonardeske Glanz seiner Augen. Also das ist die ganze der Zeitgeist, nicht? Also er ist der Gast aus der Hölle, der ganz tief ins Leid sich hineinbohrt und von da die Dichtung schöpft. Das war das Ideal natürlich auch des Expressionismus, das Ideal der Moderne, ja, dass der Dichter eben sich selber dem Leid seiner Zeit aussetzt und es zur Sprache bringt. Das macht er auch teilweise. Und 1918, als die Revolution ausbricht in Deutschland, da ist er auf dem Tiefpunkt seiner Abhängigkeit und versucht, sich selber zu therapieren, indem er über seine Kindheit, seine Jugend zwei Theaterstücke schreibt. Dieser Harry Graf Kessler hat die gelesen, sagt großartig, ist wie ein Urfaust, ein expressionistischer. Und er therapiert sich selbst. Man muss also wissen, es gibt keine, Freud gilt in der Zeit ja als ein Scharlatan, es gibt keine Psychotherapie. Ja? Also was man heute machen würde, dass man nach den psychischen Ursachen fahndet, das gibt es damals nicht. Und rabiat, auch da wieder, Harry Graf Kessler sagt das sehr schön, der Becher bittet ihn, ihn zu charakterisieren. Und er sagte, Sie haben zwei Hörner, also auf zwei Prinzipien ist Ihre Seele aufgebaut. Äußerste Weichheit und äußerste Härte gegen sich und auch gegen andere. Und da ist sehr vieles dran, dass er dann auch hart gegen sich selber, sich selbst quasi kuriert oder zusammenstaucht, also die Instanz des Vaters an sich selbst verübt. Du musst jetzt dich zusammenreißen. Und das macht er 1924, indem man die KPD eintritt. Das Kaffeehaus ist vorbei, sagt er, und jetzt habe ich zu funktionieren. Und das ist für ihn aber auch was Poetisches, weil so ein Flugblatt, auf dem ein Gedicht von ihm verbreitet wird, erscheint in 10.000 Exemplaren. Und vorher hatte er Glück, wenn er 500 von seinen Gedichten verkauft hat. Also das ist der Glaube vieler bürgerlicher Autoren in der Zeit, dass sie aus ihren bürgerlich kaputten Familienhäusern eine neue Familie finden, die des Proletariats, der Arbeiterklasse. Ist natürlich pure Illusion. Ich erinnere noch mal an 68, der lebt diese Illusion wieder auf. Ja, ganz genau so, dass man nämlich genau von den bürgerlichen Elternhäusern die Schnauze voll hatte, die alle mitgelaufen sind mit den Nazis und umgekehrt zu Bechers Zeiten ja die Nazis hervorbringen. Der Becher bekennt sich also jetzt zur Weltrevolution und da marschiert er mit und hat seine Hoffnung auf die Sowjetunion und auf Stalin. 1933, als Hitler zur Macht kommt, emigriert er sofort, weil er steht auf der Liste derer, die erschossen werden sollen, ganz einfach. Und kommt vom Regen in die Traufe, von Hitler zu Stalin. Steht bei Stalin auch plötzlich, gerät auf die Liste derer, die dem Geheimdienst übergeben werden sollen, weil sowas Verrücktes. Der kommt also als deutscher Emigrant nach Moskau und weigert sich, Russisch zu lernen. Warum? Weil er sagt, ich brauche als Dichter die deutsche Sprache. Davon lebe ich. Die muss ich verdichten. Da kann ich nicht Russisch lernen. So, das ist natürlich ein Affront sondersgleichen. Das macht ihn zum unsicheren Kandidaten. Dann ist er für die Komintern, die kommunistische Internationale, organisiert er in Paris einen Kongress zur Verteidigung der Kultur, so heißt es, der Pariser Kongress 1935. Und das ist ein großes Fest der Intellektuellen, die alle die Hoffnung auf die Sowjetunion hatten. Und er muss dann 1935 wieder zurück und er kommt in ein völlig verändertes Russland, also Sowjetunion. wo plötzlich die Prozesse beginnen, die Säuberungswellen beginnen und wo er selber immer mehr ins Visier gerät. Er zieht sich zurück, indem er eine Zeitschrift macht, die heißt Internationale Literatur. Das macht er sehr gut. Er unterstützt auch erstklassige deutsche Autoren aus der Emigration. Heinrich Mann lebt von seinen Goldrubel-Honoraren, die er aus Moskau erhält. Feuchtwanger ist mit dabei. Also wirklich die Creme der Emigranten, die er da versammelt. Und er schreibt 1936 Gedichte in einem Band, der heißt Der Glücksucher und die sieben Lasten. Und das sind, er macht Städtebilder, also von Jena, von Rothenburg ob der Tauber, weil er sagt, in dieser isoliert, verloren in Russland, keinen Kontakt mehr zur gesprochenen Sprache, da muss er sich seine Herkunft im Gedicht selber erschaffen, um sich Halt zu geben. Und vor allem will er den Nazis nicht die Sprache und die Schönheit überlassen. Und das ist schon enorm, wo er sagt, keinen Laut, kein Klang, kein Wohllaut, nichts will ich denen überlassen, sondern wir müssen dieses Erbe, das, was Deutsch, das Gute am Deutschen ist, das müssen wir uns aneignen und wir müssen es pflegen und verteidigen. Eine enorme Haltung, die er dann nach 1945 mit dem Kulturbund praktiziert. Also das sind nicht sozusagen Moden, an die er sich anpasst oder gar politisch-ideologische Direktiven. Er hat es wirklich erlebt. Und er schickt diesen Gedichtband an Thomas Mann, 36. Und der antwortet ihm sinngemäß, dieser Band ist das große Zeugnis unseres Leidens und Widerstehens. Also Thomas Mann beginnt zu der Zeit, seinen eigenen großen Roman Faustus, Dr. Faustus zu schreiben und aus einer ähnlichen Haltung heraus. Ja. Becher schreibt dann auch einen Roman über das München, wo er herkommt, Abschied heißt das. Und als er dann 1945 endlich zurückkommt, er ist der erste Remigrant, also der erste bekannte deutsche Autor, der aus der Emigration sofort zurückkommt. Der sitzt auf gepackten Koffern 1945 und kommt wirklich nur mit einem Koffer, mit drei Hemden, zwei Hosen und ein paar Manuskripten. Kommt er zurück, weil er sagt, er will hier eingreifen, er will was machen, ja, und er will nicht da draußen sein. Er hat in diesem Band auch geschrieben ein Gedicht, das Holzhaus heißt das, bei Urach. Urach ist im Schwabenland. Und da heißt es so sinngemäß, warum sind wir denn vertrieben? Die wir eigentlich in die Zukunft führen wollten, die haben uns einen Arschtritt gegeben. Die haben uns vertrieben. Das liegt an uns. Also sowas wünschte man sich heute von der Linken. Ja? Dass sie genau so sagen, wir sind selber dran schuld. Wie kann das passieren? Dass keiner glaubt, uns noch zu brauchen und dass wir keine Funktion mehr haben. Das liegt nur an uns. Und dann sagt er das so als eine poetische Form. Ich habe mit dem Weinbauern von Kressbronn, das ist dort bei Urach, ich habe mit dem nicht gesprochen, ich hielt mich für klüger. Ja, ich habe ihn nicht gefragt, was beschäftigt dich, was brauchst du, was willst du, wovon träumst du? Und all das versucht er nun nach 45 nachzuholen. Natürlich mit einer furchtbaren Lage, weil die aus Moskau zurückkommen, sind nun natürlich die Sieger und denen misstrauen natürlich auch alle. Da gibt es ein Zitat, das ist in fast allen Briefen der damaligen Zeit, findet sich das von den Intellektuellen, die dann nach Deutschland kommen. Jeder hat eine Leiche im Keller, es kommt nur drauf an, wann sie zu stinken beginnt. Das war die Haltung. Ja. Und die leben alle mit dem Rücken zur Wand. Und Becher lebt dann im Städtchen, Regierungsstädtchen in Pankow, worüber Udo Lindenberg später seinen Song macht, was ja heute gar keiner mehr versteht. Da hatten sich in der frühen DDR die Regierenden in ein Ghetto selbst eingemauert, aus Angst vor dem Volk, das sie führen wollten. Was natürlich aber auch begründet ist durch die Geschichte. Also eine ganz furchtbare Geschichte. Und das alles ist jetzt die Vorgeschichte für diese Hymne. Ja? Dann ahnen wir, wie viel sich darin wiederfindet, nämlich dieses Grundmotiv, Deutschland einig Vaterland und wir wollen dir dienen und wir wollen verdammt nochmal das jetzt besser machen. Und interessant ist eben das, was nicht drin steht.
Wenn wir hören, das bürgerliche Elternhaus, wir reden ja von der Kaiserzeit. Das darf man ja nicht vergessen, dass als Becher geboren wurde, wir in einer Monarchie waren, gut geführt, wie man oft hört. Also ich zitiere, dass Menschen gesagt haben, beim Kaiser, da war's. Ich glaube, nun neigt der Mensch allgemein dazu, dann immer zu sagen, oh ja, früher war alles besser. Jedenfalls gab es dort ein gutes Bürgertum und Becher hat sich also hinweg bewegt quasi von diesen Werten, diesen vielleicht auch Kaiserwerten, hin zu seiner Arbeiterklassenfamilie, hat dort also eine neue Heimat gefunden.
Den Ausgestoßenen, den Rechtlosen, den niederen Schichten, Geschichten, zu denen zieht es ihn hin. Aber das Idyll des Kaiserreichs ist wirklich nur die Fassade, darunter brodelt es. Das ist ja die Erklärung, warum die Leute alle plötzlich in den Ersten Weltkrieg ziehen. Ja, mit wehenden Fahnen gehen die in dieses Völkerschlachten, weil es 30 Jahre Frieden, es war enorm. Ja, also die längste, bis dahin längste Friedensepoche Europas. Großartig. Und Deutschland hat prosperiert, holt plötzlich gegenüber Frankreich und England auf. Man kann sich ein Bild davon machen, wenn man mal die um 1900 erbauten Bahnhöfe und Schulen sich anguckt. Das waren Kathedralen. Da hat das Bürgertum bewiesen, was es alles kann. Wow. Und wir sind die Neuen und wir wollen nun natürlich als Deutsche auch an der Verteilung, Neuverteilung der Welt, wir wollen unseren Platz an der Sonne, wir wollen unsere Kolonien und so weiter. Das ist das, was außenpolitisch brodelt. Aber im Inneren brodelt es auch. Der Becher schreibt ein wunderbares Gedicht, Beengung. Da sagt er, die Welt ist quadratisch, die ist vermessen. Weil für die jungen Leute, das ist durchaus vergleichbar mit der DDR, dem Ende der DDR. Für die Älteren, da war es tatsächlich ein Aufstieg, den sie selber genossen haben. Ja? Viele aus Arbeiterkreisen oder unteren Schichten konnten ja studieren. Viele waren zum ersten Mal, dass sie überhaupt in ihrer Familie studiert haben. Es gab die Arbeiter- und Bauernfakultäten. Das war ein wirklicher Aufstieg, auch Karriereaufstieg für mindestens zwei Generationen der DDR. Die dritte Generation aber, das sind schon die um 1950 Geborenen, noch mehr die um 1960 Geborenen. Für die waren alle Posten besetzt, die langweilten sich zu Tode, die wollten raus, die wollten was anderes erfahren. Und genauso ist es im Kaiserreich, dass die Elterngeneration zwar alle Posten besetzt, aber für die Jungen, die fühlen sich nur beengt. Und dann heißt es in dem Gedicht, wir wünschten herbei einen großen Weltkrieg. Wow, das schreibt er vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Und als das erscheint in dem Band Verfall und Triumph, da bricht der Weltkrieg auch wirklich aus. Und deswegen ziehen die Leute, es für die ein Abenteuer. Ja, für ganz viele Arbeiter auch. Die ziehen in den Krieg, weil sie natürlich glauben, dass sie die beste Armee der Welt haben und in einem halben Jahr die ganze Welt beherrschen, also ganz Europa. Deswegen ziehen die in die Welt raus und zum ersten Mal kommen die außerhalb ihres Wohnortes. Das ist für ganz viele eine Welterfahrung, der Krieg. Dann nachher aus in den Schützengräben legen, dann kriegen sie den Katzenjammer, dann merken sie, wie furchtbar es eigentlich ist. Aber die Voraussetzung, dass dieser Krieg wirklich so eine Dynamik am Anfang hat, ist, dass da etwas aufbricht, was schon lange Zeit vorher nur Fassade gewesen ist. Und wir sehen das sehr, sehr schön in der Malerei. Der Expressionismus. Ludwig Meidner macht Städteapokalypsen. Seit 1912, also lange vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, zeigen die Maler Städte, die zerfetzen, die sich auflösen, die in kubische Formen zerlegt werden. Und das ist nicht bloß eine Mode, sondern es zeigt, ein Vulkan ist unter unseren Städten. Und die Städte explodieren. Da ist etwas, was frei werden will, eine Energie, die nach neuen Formen sucht. Das ist die Avantgarde. Das ist die Moderne, die wir heute alle feiern. Während sie damals für die strengen Bürger natürlich ein Schrecken gewesen ist. Ja, unsere schöne, heile Welt zerbricht. Denn die schöne, heile Welt, das waren Goethe, Schiller, die Klassiker, ja, das Brave, das Artige. Und jetzt kommt plötzlich so ein Staccato. Ne? Der Dichter reißt das Volk auf mit gehackten Sätzen. Boah. Na, das ist ja furchtbar, das wollen wir doch alles nicht. Aber es ist die Zeitströmung und da wird er sehr früh ein Sprecher auch seiner Zeit und erlebt zur selben Zeit diesen Aufbruch der Massen. Die Massengesellschaft, die beginnt mit den Demonstrationen, mit diesen Revolutionen auch, die ja weltweit passieren. Also nicht nur in Moskau 1905, dann nachher 1917. In Ungarn passiert das. Überall kommen die Massen roh, unförmig, als Geschrei, als Bedrohung für die Bürgerwelt. Und der Glaube einer ganzen Generation von Linksbürgern, Linksintellektuellen ist dann, ja, da können wir sozusagen in den Dienst dieser Massenbewegung uns zu stellen, können wir selber eine Funktion bekommen, während wir vorher verloren sind. Ja, da kriegen wir einen Beruf, eine Berufung. Da ist natürlich ganz viel Illusion auch dabei und Schrecken, weil natürlich diese Bewegung, wenn Marx sagt, die Idee wird zur materiellen Gewalt, wenn sie die Massen ergreift. Das ist ja geschehen im 20. Jahrhundert. Und die Gewalt wird dann furchtbar und die geht auch über den Einzelnen hinweg, der da glaubt, Sprecher dieser Bewegung zu sein. Das passiert dann unter Stalin.
Nun hat Becher also seine Heimat in der Arbeiterklasse dort gefunden. Was glauben Sie, warum es ihn dann in die DDR gezogen hat? Denn wir haben ja im Westen haben wir ja auch eine SPD, wir haben dort ja auch linke Strömungen in dem Sinne. Warum DDR?
Im ersten Bundestag gibt es zwei Kommunisten. Das haben wir schon vergessen. Ja? Also KPD, ja, war stark rausgekommen. Aber Wortführer, es sind natürlich die Kräfte oder die verkörpert Adenauer. Am Anfang noch, 45, 46. Die CDU macht als Regierungsprogramm den Sozialismus als Ziel. Das wird sie heute nicht mehr wissen. Also das 45, 46 ist das alles noch anders. Aber im Schein der Atombombe und mit der Dalles-Rede, dann dem Kalten Krieg, der dort ausbricht, ändert sich das alles rabiat. In den End-40ern, Anfang 50ern ist das schon ein großer Mief, wo das alles man eben nicht diese Ziele verkörpert, die der Becher sich dort ersehnt hatte. Umgekehrt, der Becher wird ganz früh zum Buhmann für die Bundesrepublik. 1954 macht der Becher Ost-West-Gespräche in West-Berlin. Also er lädt Intellektuelle ein und sagt, wir müssen miteinander reden. Und zwar ist das alles Vorgründung oder Beitritt in die NATO. Bevor wir aufeinander schießen, müssen wir miteinander reden. Grotewohl nennt das dann Deutscher an einen Tisch. Und Becher aus seiner Geschichte heraus hat das Seinige getan, glaubhaft, um dort das Sprechen gegen den Selbstlauf der Bewaffnung zu machen. Und als er das macht, 54, also das geht ganz weit mit diesen Ost-West-Gesprächen, sie beschließen dann Austausch von Büchern, freien Austausch von Büchern, also keine Zensur, Austausch von Vorträgen, von Intellektuellen und so weiter. Und die Antwort des Bundesministeriums, der Kultusminister, die Kultusministerkonferenz, so ist der Begriff dafür, ist, mit Vertretern der Ostzone, mit Offiziellen wird nicht gesprochen. Und es gibt Flugblätter, kann sich das zeigen. Da ist der Becher der Vertreter der Ostsatrape, der Hörige, der Büttel von Stalin und was weiß ich nicht noch alles. Also er ist wirklich der Erzfeind Nummer eins und da wird das alles, was natürlich einfach ist, wieder aufgekocht, der Hurenmörder, der also zu den Kommunisten da den Verrat an seinen Ideen verübt hat und der jetzt hörig ist der Partei und dem Staat und so weiter. Er kommt tatsächlich 45 zurück mit einem Ausweis des ZK der KPD Nummer 5. Also er ist aufgenommen in eine neu gegründete KPD in Moskau, ganz führend. Aber tatsächlich in dem ersten Jahr 45, 46 versucht er, als er gründet den Kulturbund, nennt sich Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands. Das Programm ist Widersprechen lernen. Er sagt, unter der Diktatur haben wir das Sprechen und das Hören aufeinander verlernt. Und er meint natürlich auch Stalins Diktatur, obwohl er das nicht sagt. Also da passiert ganz viel und es wird tatsächlich eine Bewegung, die relativ schnell 100.000 Mitglieder hat. Bloß dann kommt die Entscheidungsfrage. Er sagt in der Pressekonferenz, man solle nicht die SED unterstützen zur Wahl 46 in Berlin, sondern die SPD. Und da wird er rausgeschmissen aus der SED. Nach 2 Jahren braucht man ihn aber, weil keiner so viel Verbindung zu den Intellektuellen hat, dann wird wieder reingeholt. 48. Und das ist ein Moment, wo der Kulturbund pleite ist. Es gibt die separate Währungsreform zuerst im Westen, dann im Osten und damit sind sie pleite und sind wieder abhängig von Staat und Partei. Also jetzt kann man ihm vorwerfen, er macht immer wieder seinen Frieden. Ja, er kuscht, wenn man so will. Aber um eben Bewegungsräume zu finden, den letzten Bewegungsraum, den er bekommt, ist 1954, wird er der erste Kulturminister. Macht einen Beirat, da kommt Brecht, da kommt Palucka, da kommt Eisler, also all die Leute, die für die Partei bürgerliche Intellektuelle sind. Und Becher hat aus dem Westen, aus der Westemigration, die Intellektuellen geholt. Brecht kam ja aus Amerika, ist ja da geflohen, weil er vom McCarthy-Ausschuss war. Arnold Zweig kommt. Er will Heinrich Mann holen und will, dass Heinrich Mann der Präsident der Akademie der Künste wird. Natürlich wäre der nur vorgeschoben, aber er hätte eine Autorität gehabt und er hätte dann einen Freiraum geschaffen mit diesem Heinrich Mann. Heinrich Mann stirbt kurz bevor, also das Ticket ist schon gekauft für die Schifffahrt, er stirbt und er kommt quasi nur in der Urne. Und wird dann in Berlin beerdigt. Also das alles, er ist sozusagen in gewissem Sinne ein, der Vorwurf ist dann ein Traumtänzer, der glaubt, dass er solche Freiräume schaffen kann. Als Kulturminister hat er es gemacht und es ist hochinteressant anzuschauen, was er 54 bis 57 macht als Kulturminister. Nur 3 Jahre. Mit den heutigen Kulturministern haben wir keinerlei Zäsuren und Verbindungen. Ne? Aber dann bricht 1956 ja der Aufstand in Ungarn aus. Becher verteidigt diesen Aufstand. Er sagt, das ist die Schuld der Partei, der Kommunistischen in Ungarn, dass das überhaupt passieren kann. Muss von allen Ämtern zurücktreten. Und Hans Eisler beschreibt in einem Brief, war gestern bei Hans Becher, er hat ein Blutgerinnsel im Auge, Vorstufe eines Herzinfarkts, er muss alle Ämter aufgeben. Er wird gezwungen, als Minister zurückzutreten, Mitglied des ZK der SED, also von allen Ämtern zu scheiden. Dann bricht der Krebs bei ihm aus und er stirbt von allen verlassen und vereinsamt. Und dann bemächtigt man sich seiner Leiche. Er wird begraben wie kein anderer deutscher Dichter im 20. Jahrhundert, nämlich mit einer riesen Lafette, auf der sein Sarg fährt, ein Spalier von 1 Kilometer durch ganz Berlin und ein großes Staatsreden in der Staatsoper. Und sein Testament, das er geschrieben hat, das ich in meiner Biografie auch abgedruckt habe, da verbietet er sich all das. Keine Rede, kein großes Nichts, sondern man solle eine Stiftung aus meinem Vermögen gründen für junge Dichter und Dichter unterstrichen, in Klammern siehe Hölderlin. Man kann auch sagen, auch das ist naiv, weil er ja nicht genau wusste, was mit ihm passiert, dass diese Partei ihn missbraucht, beziehungsweise das Furchtbare, seine Frau, seine Witwe, hat natürlich im Glanz dieses Staatsdichters dann gelebt und die hat das deswegen mitgemacht, hat also gegen dieses Testament verstoßen. Interessanterweise hat sie es aber nicht vernichtet. Also eine durch und durch gebrochene Figur. Wir können über ihm ganz leicht den Stab brechen oder aber eben sagen, ecce homo, so ist ein Mensch, so geht er durch seine Zeit. Schwach, kein starker Mann, weil sein Vater hat ihm ja früh das Genick gebrochen, das Rückgrat gebrochen. Und er versucht das Seinige und er macht gute und er macht schwache Gedichte. Und die guten rauszufinden, liegt an uns.
Wie kam es denn eigentlich, dass Becher für den Text der Nationalhymne vorgesehen wurde? Brecht war ja wohl auch im Gespräch. Warum Becher?
Naja, also Brecht nicht wirklich, weil Brecht ist ja viel zu eigen in dem Sinne, der war schon ein wackeliger Kandidat, wenn man so will. Nicht? Also parteikonform war Brecht ja nie. Brecht ist ja bewusst nicht in die Partei auch eingetreten, nie. Und hatte noch die österreichische Staatsbürgerschaft. Ja, also das ist alles anders. Es gibt einen Brief vom 12. Oktober 1949, da schreibt Pieck, der Präsident der DDR, an Becher, wie er die Nationalhymne zu schreiben hat. Ich kann das mal kurz hier raussuchen. Das ist schon putzig, was er von ihm verlangt. Also, am 10. Oktober schreibt er ihm, er möge in 3 Versen Demokratie und Kultur, Arbeit und Volkswohlstand sowie Völkerfreundschaft und Frieden miteinander verbinden. Ein Schlussrefrain soll jeweils die Einheit Deutschlands beinhalten. Wir sehen es dann nachher, inwieweit er sich daran gehalten hat. Nein, also erstmal, die DDR war ja eine Notgeburt. Das müssen wir doch mal festhalten. Die Bundesrepublik wurde separat zuerst gegründet und nun hätten sie damals schon klein beigeben können oder sagen können, wir versuchen was anderes.
Wie passt das mit dem 7. Oktober DDR und 7. November BRD zusammen? Weil es war ja doch oft gern gesagt, ja, die DDR gab es ja vor der Bundesrepublik.
Also die Konstituierung des Bundestages ist einfach vorher. Ja? Und damit ist alles gesungen. Und dann will man natürlich sozusagen schnell, trotzig sagen, okay, jetzt machen wir das. Man findet doch eine Reihe Jugendliche, gibt diesen großen Aufmarsch dann am 9. Oktober mit den Fackeln und alles. Eine gewisse Euphorie war ja drin. Und das Interessante ist, dass diese jungen Leute dann auch einen Chor bilden und die sollen die, es gibt 2 Fassungen der Nationalhymne, also der Musik. Ottmar Gerster, ja, die Kantatenform und Eisler, so die eher volksliedhafte Form. Und das Interessante ist, die jungen Leute, die im Hause von Pieck dann wie so ein Wettstreit das vortragen, also es gibt da ein Protokoll aus den 50er Jahren im Archiv, Johannes Abecher Archiv, wo das jemand sich erinnert hat, der dabei beteiligt war. Und die sagt dann, die Zeugin, und wir waren so enttäuscht, dass das so langsam ist, so getragen und so traurig. Und eigentlich melancholisch. Wir wollten eine kämpferische Nationalhymne wie die sowjetische. Was man ja durchaus auch verstehen kann. Und da wird es dann interessant. Also was eben nicht drin steht und und was da steht. Ne? Also, die Hymne wird tatsächlich am 9. November verrückterweise am Jahrestag der Oktoberrevolution. So, und das ist doch das Erste. Jetzt können wir wieder sagen, ja klar, typisch. Mhm. Die Satrapenrepublik, die Kolonie ist am Jahrestag der Revolution. Aber davon ist ja gar keine Rede in der Hymne. Weder die Revolution noch die Sowjetunion als Befreier mit keinem Wort. Stalin mit keinem Wort. Und jetzt muss man wissen, dass unmittelbar davor, 1948, gab es einen Anton Ackermann, der war führend in der KPD- und SPD-Führung. Und der hatte ein Konzept veröffentlicht über den Sozialismus in den Farben der DDR. Also in Deutschen. Also die deutsche Besonderheit, also wir wollen nicht Moskau kopieren, sondern wir können doch nur Bestand haben und überhaupt uns behaupten gegenüber dem großen Bruder da drüben, indem wir wirklich deutsche Werte, deutsche Eigenart, deutsche Geschichte daran anknüpfen. Und das muss anders sein als in Moskau. Weil natürlich schon auch dahinter steckt, wir wollen kein Einparteiensystem und so weiter und so weiter. Ne? Und keine Diktatur und alles. Der Becher hat 1946 ein Buch veröffentlicht, das heißt Erziehung zur Freiheit. Verrückt. Da kommt der Stalin mit keinem Wort vor. Noch verrückter, der ja damals als der Befreier gefeiert wurde. Ne? Also das ist eine ganz konsequente Linie bei ihm. Und es das heißt ja dann auch in der Hymne, aus eigener Kraft steigt ein Freigeschlecht hervor. Ne? Das hat er schon ernst gemeint.
Geschrieben hat er den Text ja auf dem Dars. War er da schon mit Eisler befreundet, richtig so? Beziehungsweise weiß man, ob Eisler die Musik auf den Text geschrieben hat oder ob Becher den Text nach der Melodie geschrieben hat. Ich glaube, Eisler nach dem Text, ne?
Ja, also es ist nach dem Text. Die sind beide gemeinsam kurz danach Goethe feiern in Warschau und auf dem Piano von Chopin spielt er ihm die Melodie vor.
In dessen Haus, ne?
Der Hintergrund ist ganz einfach sehr, sehr bewusst. Zitiert es ja die Hymne von Becher, der Text zitiert ja in der Melodie das Deutschlandlied schon. Also man kann es ganz genau aufs Deutschlandlied hin singen, gar keine Frage. Und das macht er ganz bewusst, also nicht den Bruch, sondern die Kontinuität zu wahren. Aber in der Kontinuität etwas anderes hineinzuschieben, sozusagen einen anderen Inhalt in die Form zu bringen und eben Kontinuität und Bruch zugleich zu vermitteln. Und er nimmt es als einen Auftrag und sagt, das ist die Chance, das zu formulieren, was er natürlich seit 20 Jahren sich erarbeitet hat, unter Leiden auch, nämlich Deutschland einig Vaterland, das Vaterländische, die Selbstbestimmung aber der Unteren. Und es gibt nur einen Punkt, der ist in der zweiten Strophe, da ist plötzlich vom Feind des Volkes die Rede. Glück und Frieden sei beschieden, Deutschland, unserem Vaterland. Wunderbar. Alle Welt sehnt sich nach Frieden. Wunderbar. Reicht den Völkern eure Hand. Auch gut. Wenn wir brüderlich uns einen, schlagen wir des Volkes Feind. Wo kommt denn der plötzlich her? Und das ist natürlich die Krücke, wenn wir so wollen. Das ist die stalinische Lesart oder wie auch immer. Es gibt immer einen Feind des Volkes. Ja? Also der ist da mit drin.
Auf diesen Text gucken wir natürlich auch, den wollen wir uns anschauen. Und vorweg wollte ich wirklich sagen, es ist wahr, wir können das Deutschlandlied Einigkeit und Recht und Freiheit auf die Melodie Auferstanden aus Ruinen singen und wir können Auferstanden aus Ruinen genauso auch auf Haydns Deutschlandlied wirklich umsetzen. Das stimmt auffallend. Und bevor wir uns den Text angucken, bei Becher, da ist also wirklich eine sehr große Deutschlandliebe auch da. Die ist jetzt weder sozialistisch noch kapitalistisch, sondern ähnlich wie bei Freiherr von Stern, der dann sagt, ich kenne nur ein Land und das ist mein Land. Also der das wirklich auf seine Heimat bezieht, ohne eine Gesellschaftsform benennen zu wollen. Ist das bei Becher auch so, ja?
Also Becher würde sogar noch bei Hölderlin eher andocken. Ne? Hölderlins vaterländische Gesänge. Das ist eben nicht Verklärung und das mit dem Vaterland ist ja viel Schindluder getrieben worden. Das kommt eben aus dem 18. Jahrhundert her und es ist Heimat. Ja? Es ist die Verbundenheit, es ist das, wo ich aufgewachsen bin, wo ich zu dem wurde, der ich bin. Und für Becher ist aber immer sofort klar, dass ich mein eigenes nur dann genau erkenne, indem ich offen bin für das andere. Also so im Alltag, als auch unter den Völkern. Ja, wir erkennen uns unsere Eigenart doch nur, wenn wir offen sind für andere Völker. Und dann begreifen wir, was eigentlich uns auszeichnet, weil auch die uns das ja erst sagen. Ja, und die bewundern das ja teilweise. Deswegen ist es ja völliger Quatsch, der Deutschlandhass, der dann in manchen linken Bewegungen kam, ja, aus welch auch immer verständlichen Gründen, wobei das nicht verständlich ist, zu sagen, weil mein Vater ein Mörder war oder in der Mördermaschinerie gedient hat, deswegen bin ich kein Deutscher mehr. Das ist völliger Quatsch. Umso mehr muss ich das ja ergründen. Das ist das entscheidende Wort. Das ist auch bei Hölderlin. Ergründen. Es hat also einen Grund, einen Lebensgrund, alles tun, was wir haben. Da müssen wir hinkommen, weil nur dann können wir uns davon befreien, wenn wir den Grund erkennen und uns davon lösen, uns erlösen. Das, was mal im Sinne tatsächlich der Absolvo, ja, ich absolviere, also ich spreche dich frei von der Schuld, aber ich spreche mich selber davon frei, indem ich nämlich erkenne, warum ich was so gemacht habe, wie ich es gemacht habe, indem ich die Gründe durchschaue, dann brauche ich es nicht nochmal machen. Dann bin ich davon frei. Wenn ich das aber nur verdamme, dann mache ich unter Garantie dieselben Fehler. Becher hat das getan. Becher wird genauso autoritär wie sein Vater, weil er glaubt, sich vom Vater losmachen zu müssen. Und in Wirklichkeit beweist er seinem Vater, guck mal, ich habe es geschafft. Ich bin Präsident des Kulturbundes, ich bin Minister am Ende und also hoher Staatsfunktionär. Ne? Vater, guck mal, ich habe dich übertrumpft. Und damit ist er genau in die Falle gestapft, ne? Hat denselben Fehler gemacht. Und deswegen ergründen statt zu verdammen. Und bringt überhaupt nichts, seine Vorfahren zu verdammen, dann machen wir nur dieselben Fehler.
Dann wollen wir uns den Text anschauen. Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. Lass uns dir zum Guten dienen. Deutschland, einig Vaterland. Alle Not gilt es zu zwingen und wir zwingen sie vereint. Da sind wir wieder bei der Gemeinschaft, ne? Denn es muss uns doch gelingen, dass die Sonne schön wie nie über Deutschland scheint. Da ist seine Deutschlandliebe drin in diesem Text, auch was Glück und Frieden angeht und den Völkern die Hand zu reichen. Ist das so sein Friedenswunsch auch gewesen?
Vollkommen, aber auch da gibt es schon einen Misston. Alte Not gilt es zu zwingen, also das Zwanghafte ist natürlich, schwingt mit drin. Jetzt kann ich das verstehen, der sagt das ja inmitten von lauter Ruinen. Die Häuser sind Ruin und die Menschen sind Ruin. Und dann zu sagen, okay, wir wollen das jetzt zwingen, kann man verstehen, ist aber schon fatal, weil Zwang natürlich nie wirklich freiheitlich ist. Ja? Also da mischt sich schon etwas ein, lass uns dir zum Guten dienen, dienen. Wunderbar, Deutschland einig, Vaterland, alte Not gilt es zu zwingen und wir zwingen sie vereint. Naja, das ist dann schon unglücklich, sagen wir es mal so. Ich wüsste nicht, wie man es anders formulieren kann, aber da steckt dieses, denn es muss uns doch gelingen, dass die Sonne schön wie nie über Deutschland scheint. Darüber hat Hans Meyer sich später lustig gemacht, das ist ja absurd. Die Sonne ist schön und sie kann nicht schöner als sie mal sein. Natürlich ist das nur eine Metapher und das heißt, ja, wir wollen eine glückliche Zukunft haben. Ja, dann, warum sagst du es denn nicht so? Ja, und das aber ist nicht eine individuelle Charaktereigenschaft von ihm, sondern das ist Signatur der Zeit.
Was würden Sie denn sagen? Also ich gehe jetzt davon aus, dass jeder normale, gesunde Mensch Frieden möchte auf der Welt. Also wer der Meinung ist, er möchte Krieg führen, das erwarte ich jetzt von einem normalen, gesunden Menschen nicht, dass er Freude hat an Tod, an Krieg, an Elend. Wie ernst war es denn der DDR? Mit Glück und Frieden Deutschland zu bescheren, steckt da etwas dahinter zu sagen, unser sozialistisches Volk soll Frieden haben, damit es gedeihen kann.
Also ich denke schon, dass das der Grundkonsens ist. Und das war ja der gesamte Grundkonsens der DDR 2. Also einmal nach diesem Krieg nie wieder ein solches. Und zweitens war eben auch nie wieder sowas wie, was bei uns Faschismus genannt wurde oder im Westen früh Nationalsozialismus, womit man den Gedanken verband, ist ja auch bloß ein Sozialismus. Also alles ganz schwierig. Das beides, also Gewaltherrschaft in dem Sinne von, dass tatsächlich die Gegner in Lager kommen und dergleichen, das war schon Konsens. Und die Realität ist dann immer ganz schwierig. Dann geht es ganz schnell. Und vor allem in den neuen Verhältnissen gibt es ja auch wieder Leute, die übereifrig sind und andere denunzieren. Wir kennen diese Fälle massenhaft von sogenannten Werwolf-Kindern, also 15-Jährige. Die wurden denunziert, dass sie Werwolf sind bei den sowjetischen Besatzern und die verschwanden dann in Moskau und in Sibirien und viele kamen gar nicht wieder. das ist jetzt nicht so leicht zu sagen, wer daran schuld ist. Weil so ein Volk, dass das gewohnt ist, dass es sich den Herrschenden andienen kann, indem es den Nachbarn denunziert, das ist doch das eigentliche Problem. Und so wird diese Friedenshoffnung und Sehnsucht, die sie haben, ganz schnell in den engen Räumen Zwängen, wirklich Realzwängen ausgesetzt, die furchtbar sind. Und es ist immer die Frage, was machen wir Nachgeborenen dann daraus? Ich kann damit jetzt alles beweisen, ja, dass das von Anfang an nur Lug und Trug gewesen ist. Nein, die DDR, also diese frühe, dieses Ostdeutschland, hatte doch gar keine Wahl als den Frieden. Erstmal die wenigen Großstädte, diese hatten man alle zerstört. Und jetzt kommt Stalin nach 1945, weil er in Potsdam von den Westmächten düpiert wird. Die Westmächte zahlen ihm keinerlei Reparationskosten. Also muss er sich die alle aus der Ostzone nehmen. Und ein Teil der russischen Führung setzt sich durch, der sagt, jetzt nehmen wir alles. Also die letzten Betriebe, die gerade wieder aufgebaut wurden, wie hier Karl Zeiss, die werden demontiert. Also wie will denn dieser Osten Krieg führen? Kann er ja gar nicht. Also es ist ein armselig gebeuteltes Land, das noch nicht mal ein Verdienst ist, wenn es nach Frieden schreit, sondern Frieden ist die Grundbedingung für alles.
Dann haben wir, wenn wir brüderlich uns ein, wir haben ja schon gehört, schlagen wir des Volkes Feind. Ja.
Da wird es dann problematisch, ne? Denn wer definiert denn nun, was der Feind ist? Und leider das berühmte Lied, ein Freund ist das Schönste auf der Welt. Nein, nein, ein Feind ist das Schönste auf der Welt. Das erleben wir doch heute überall, weil der äußere Feind, der stabilisiert im Innern, erleben wir an allen Ecken und Enden. Furchtbar. Deswegen werden die Feinde immer beschworen von denen, die selber, Macht ist ja nicht schlechthin nur Herrschaft über andere. Es gibt ja auch eine Macht als Souveränität. Aber wer die nicht hat, der braucht den Feind, um da eine Einheit zu konstruieren, zu bauen, gegenüber dem Feind. Das ist immer ein Zeichen der Schwäche, wenn ich einen Feind brauche. Und leider, der Feind des Westens ist 1990 weggebrochen. Und siehe da, irgendwann kam er wieder. Ne? Der internationale Terrorismus. Oh, wie schön. Und dass der Westen den genährt hat, wissen wir doch auch. Und nun fliegt uns das alles um die Ohren. Deswegen, ein Feind ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Peinlich. Ist für mich Schmerz. Pein heißt ja eigentlich Schmerz. Schmerz, wenn ich das sehe, schlagen wir des Volkes Feind, dass er das nötig hatte.
Lass das Licht des Friedens scheinen, dass nie eine Mutter mehr ihren Sohn beweint. Das ist tatsächlich eine Stelle, gut, jetzt bin ich auch ein Mädchen, vielleicht kommt es daher. Ich kriege Gänsehaut an der Stelle, weil egal in welcher Gesellschaftsform, eine Mutter sollte nie ihr Kind beweinen. Weiß man, ob Becher auch hat Freunde, Angehörige, wie auch immer, verloren? Also stammt das auch aus einer Biografie oder ist das so etwas, weil man sagt, es gab es ja nun 2 Millionen nach dem Krieg?
Ja, er ist hochempfindsam und er ist aber auch brutal zu sich und zu anderen. Also das hat er hier gebaut. Das ist eine Metapher, das wusste er, die hat er eingebaut und er meint es durchaus so, aber wir wissen natürlich, was gemeint ist und deswegen ist es in Ordnung und sehr gut. Einer der berührendsten Friedhöfe, die ich kenne, ist in Swinemünde, Swinjusche, also genau die Gemeinde auf Usedom, ganz rechts nach Polen hin, halb deutsch, halb polnisch. Und da ist ein Riesenfriedhof, weil nämlich dort, glaube ich, britische Bomber, die wussten genau, dass die Flüchtlinge dort sind und haben Bomben abgeworfen. Und da ist genau dieser Satz, steht dort von Becher und es ist eine Mutterfigur. Und es erinnert natürlich sofort an die Kollwitz-Figuren. Ne? Saatgut darf nicht zermahlen werden, ne? wo dann die Mutter die Kinder unter sich hat. Also das ist der Topos, der ist richtig gut und gehört da auch rein, auch wenn es ein bisschen übertrieben ist.
Dann kommen wir zu dem, was Pieck ja sich auch gewünscht hat. Lass uns pflügen, lasst uns bauen, lernt und schafft wie nie zuvor. Und wir kommen bei der eigenen Kraft wieder raus. Dieser nämlich vertrauend steigt ein Freigeschlecht empor.
Also toll. Ja, also das ist wirklich schön und das ist auch Hölderlin. Ja? Also Hölderlins vaterländische Gesänge waren die Hoffnungen auf eine freie Republik nach französischem Vorbild. Vaterländisch, aus der Verantwortung für den Boden, aus dem wir hervorgehen, wollen wir das Bestmögliche. Auf schlanken Säulen ruhe der Staat, heißt es dann im Empedokles-Stück von Hölderlin. Und das ist genau, das ist seine Sprache. Steigt ein Freigeschlecht empor. Schön, wunderbar. Wäre toll gewesen, wenn die DDR das geschaffen hätte. Glaube ich durchaus den Oberen. Pieck war ein Tischler, Ulbricht war ein Dachdecker. Ja? Nee, war auch ein Tischler, ein Dachdecker war Honecker nachher. Aber wirklich ja von der Herkunft her einfache Leute. Ja? Und dieser Gedanke, Bildung für alle, kostenlos, das ist doch alles, waren hehre Ziele. Ja, alles in Ordnung. Das Schlimme ist nur, dass dann, sobald jemand selbst das Ziel noch teilte, aber andere Wege gehen wollte, dann hat man sie, wie es hieß, die Härte des Gesetzes spüren lassen. Und das ist das Furchtbare. Und das liegt genau hier drin. Weil ich, wenn ich so ein hehres Ziel aufstelle und ich glaube, ehrlichen Herzens, ich bin der Vertreter und Verwirklicher dieses Prinzips und jetzt kommt der andere Teil Deutschlands und sagt mir die ganze Zeit, ihr seid aber furchtbare Unterdrücker und was weiß ich nicht noch alles. Also wo ich auch die Rechtfertigungsnot in mir spüre und ich bilde dann Leute aus, die Ärzte werden und alles und die gehen nachher in den Westen, nachdem ich sie so teuer ausgebildet habe. Da kann bei einfach gestrickten Leuten dann so ein Zorn, Wut und Hass sich entwickeln, der sagt, das sind Feinde und die Feinde werden vernichtet.
Dann haben wir mit Deutsche Jugend bestes Streben unseres Volks in dir vereint. Haben wir da auch diesen Hauch von die Jugend mit in die Verantwortung zu nehmen?
Ja, also denen überhaupt eine Chance zu geben. Ganz anders. Die Witwe von Becher beschreibt in einem Film, Dokumentarfilm, beschreibt sie in den 60er Jahren, wie sie mit dem Becher zusammen in Paris in kleinen Kinos saß, weil sie wollten unbedingt Nachrichten aus Deutschland haben. Und in diesen Kinos wurden Dokumentarfilme, also Reportagen, dokumentarische, also der Augenzeuge hieß das, ne? Der wurde dort gebracht. Und da sehen die einen Aufmarsch der Jugend. Die Nazis haben ganz früh sehr, sehr clever auf die Jugend gesetzt. Also Hitlerjugend, die Pfadfinderbewegung okkupiert damit, Bund deutscher Mädels und so weiter. Also haben denen Erlebnisräume geschaffen. So wie sie es heute auch machen, national befreite Zonen und so weiter. Ne? Und da sagt die Witwe, sagt, und da sagte der Becher zu mir, nie wieder darf sowas passieren und das müssen wir verhindern. Die marschieren alle in den Krieg hinein. Das war 36. Also sondern die Jugend zu gewinnen, um ihr andere Räume für Frieden und so weiter zu erschließen, das war gelebte Erfahrung. Das Schlimme ist nur, dass sie eben, wenn diese jungen Leute, und es gibt viele Berichte, dass die tatsächlich zur FDJ gegangen sind, ganz früh in den 50er Jahren, als ja was Neues machen. Und wenn die dann mundtot gemacht werden, also Biermann kommt aus dem Westen in die DDR, das haben wir ja schon vergessen. Sein Vater war Kommunist, er war eng befreundet mit Margot Honecker, auch alles vergessen. Kommt und glaubt im Osten das Bessere zu sehen und kriegt dann aber einen Maulkorb, weil er zu frech ist und entwickelt sich dadurch dann nachher zum vehementen Anti, man weiß nicht was. Der Becher schreibt, das habe ich in seinem Nachlass gefunden, schreibt dem Rias eine Anfrage unter falschem Namen. Ich habe mich mit meinem Freund gestritten, wie viele Sabotageakte Sie gestern gemeldet haben. Waren es 130 oder waren es 150? Oh, wir gratulieren Ihnen, es waren 150. Also der Westen war ja stolz darauf, wirklich Sabotage an diesem jungen Staatsgebilde zu üben. Das dürfen wir doch nicht vergessen. Also der Kalte Krieg war ja nun wirklich gelebt worden. Und das ging dann bis dahin noch aus, ich habe das als Kind noch erlebt, wie also Betriebe meiner Stadt, wo ich herkomme, unter falschem Namen ihre Waren verkaufen mussten im Westen, weil sie das unter eigenem nicht durften. Neckermann war fast nur mit DDR-Waren ausgerüstet. Und wir haben die zu lächerlichen Dumpingpreisen verkauft, weil wir gezwungen waren. Auch das ist natürlich eine Form von Krieg, Wirtschaftskrieg, Wirtschaftsmacht. Aber das sieht man natürlich nicht.
Da sind wir wieder beim Volkesfeind. Also ja. Wie viel Realität hat denn das Volkesfeind? Anscheinend ja dann doch ein bisschen mehr.
Naja, romantisch verklärt, ja, das Volk, das sind die Guten, die Unteren. Und für die spricht man. Falsch, schon völlig falsch, für Brecht und für Marx falsch. Man hat nicht zu sprechen für die Unteren, sondern man muss Räume ermöglichen, dass die Unteren selber sprechen. Dass sie sich ihre eigenen Ziele bewusst werden, ihre Lebenswünsche und Ziele und dass sie die formulieren und dass sie dafür eintreten können. Was der Becher dann macht mit dem Kulturministerium. Kulturministerium ist so ein Raum, wo er von oben Räume eröffnet, um selbstbestimmt von unten Kultur zu machen. Da hat er genug Erfahrungen gehabt. Aber dieses im Namen des Volkes ist doch furchtbar, dass heute noch Urteile im Namen des Volkes gesprochen werden. Richtig redlich und ehrlich wäre doch nur im Namen des Gerichts. Denn des Gerichts verhängt das Urteil, nicht das Volk. Das Volk hat gar nichts damit zu tun. Das ist eine Chimäre. Das zeigt, wie weit wir selber in unserem Denken und Handeln noch von hintergestern sind.
Viele kennen die Hymne eher instrumental. Es gibt zwar auch Aufnahmen von Chören, jedoch irgendwann hieß es ja, der Text wird nicht mehr gesungen, zumindest die erste Strophe nicht. Ab wann war das und wie ging denn das überhaupt vonstatten? Hat man dann in der zweiten Strophe angefangen? Also ich nehme an, es ging um Deutschland, einig Vaterland, das war ja irgendwann dann mal hinfällig. Wie war denn da so der Werdegang?
Ich glaube, die Wechsel von Epochen sind ja auch Wechsel im Selbstverständnis. Also von Ulbricht zu Honecker war der Wechsel, jetzt sind wir zwei Nationen. Wir sind der real existierende Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik. Keine Abkürzung wurde so furchtbar ausgedehnt immer wieder. Und damit hat sich's. Also alles andere ist Illusion. Man hat erreicht, tatsächlich in die UNO aufgenommen zu werden, internationale Anerkennung, und damit war das vorbei. Und damit hatte man plötzlich keine Hymne mehr. Das ist schon komisch. Ulbricht hat das sein Leben lang noch dran festgehalten, diese deutsche Einheit. 1949 ist die Notgeburt und 1961 ist die Notverwahrung der Bau der Mauer. Weil es gab kluge Leute im Westen, die gesagt haben, West-Berlin ist die beste Atombombe, die billigste Atombombe, die wir haben können. Weil natürlich die DDR ausgeblutet ist darüber. Wer wollte, ging über West-Berlin und war damit im Westen. Und man hat natürlich auch genutzt diese ungeheuren Subventionen für Grundnahrungsmittel und alles Mögliche. Es gab genug Leute, die täglich eingekauft haben im Osten. Alles das ging so nicht weiter, was natürlich auch eine verfehlte Subventionspolitik der DDR war auf der anderen Seite. Und dann hat man also diesen Notnagel, also diese Notbremse gezogen und hat diese Mauer ringsherum errichtet. Man darf nicht vergessen, viele junge, kritische Intellektuelle wie Heiner Müller haben da gesagt, jetzt kann es losgehen. Jetzt können wir wirklich experimentieren, also wirklich eine Alternative aufbauen. Es war doof, dass die Leute nicht abhauen können, aber wir können jetzt wirklich offen miteinander reden und offen wirklich neue Formen einführen. Was Ulbricht tatsächlich eine Zeit lang versucht hat. Ulbricht ist mit dem sogenannten neuen ökonomischen System der Planung und Lenkung, also das war Wirtschaftsreform. Da ist der führend, der macht das, was nachher Dubček in der Tschechei macht. Leider hat Ulbricht nicht die Kraft, nicht das Rückgrat, das gegenüber Brezhnev. Brezhnev kommt, ist der neue Mann in Moskau und der verbietet die Reform. Und damit ist das wieder unter den Teppich gekehrt. Und Brezhnevs Mann ist Honecker und Honecker ist der reine Technokrat. Jetzt müssen wir nur noch technisch alles technokratisch lösen. Während Ulbricht wirklich 62, 63, da gibt es, Gott, wie heißt er denn, der Begründer der Ökologie in der DDR, tolles Buch geschrieben, die Alternative heißt das dann. Der war in der FDJ-Zeitung, das Forum. Das ist, wenn man das heute liest, ist ungeheuer, also wie weit damals die Debatten wirklich gingen. Ja, also es waren, und da kommen ja zum ersten Mal all die jungen Autoren auch alle zu Wort. Sarah Kirsch, Rainer Kirsch, Volker Braun, Christa Wolf, diese ganze Generation von kritischen Autoren der DDR, auch, also die dann den Alltag, Brigitte Reimann, die den Alltag für sich entdecken. Ja, also es geht nicht darum, große Schlachten zu schlagen, sondern im Alltag muss ich zeigen, dass sich was ändert. Mit Reformen und nicht mit großen Aufmärschen. Und das alles beginnt in den 60er Jahren und wird dann nachher schon Mitte der 60er zerschlagen, weil man merkt, dass man das nicht in den Griff kriegt. Und dann kommt unter Ulbricht, der dann sagt, okay, wir machen jetzt hier nach dem sowjetischen Vorbild, bauen wir technokratisch die Neubauten auf und die Städte. Und da passt das nicht mehr rein, Deutschland einig Vaterland, das wird weggeschoben. Ulbricht hat noch 1963 einen Konföderationsplan vorgeschlagen, also ein langsames Zusammenwachsen von Ost und West. Das ist schon irre.
Anfang der 70er wurde ja dann unsere Hymne gespielt. Also sie wurde rein musikalisch. War das eher ein Verbot oder war es ein leises Weglassen dann?
Naja, geliebt wurde sie ja auch nicht, wie alles staatlich verordnet ist, doch ganz normal. Im Unterschied natürlich in Frankreich die Marseillaise, na klar, da steht man dahinter als Franzose, weil der Patriotismus ist ja sowieso in fast allen Ländern ganz anders als der Deutsche. Da hat man sein Lied, das singt man, ne, das tief verwurzelt. In der DDR war eben diese Nationalhymne doch die der Regierenden. So, und die Regierten haben da sich gefreut, wenn das bei Sportgewinnen erklang, die Melodie. dann war da so ein Moment von Identifikation. Aber ansonsten war das das Lied der Oberen. Und wäre interessant gewesen, ob, ich glaube, das ist die Voraussetzung dafür, dass es so schnell vergessen wurde. Also, dass man sich da bereit war, da mache ich doch keinen Ärger. Deswegen hole ich mir keinen Ärger, wenn ich das Zeug singe. Muss ja nicht sein. Und wäre interessant zu fragen, mal zu ergründen, ab wann Bürgerbewegte dann merkten, Mensch, diese alte Hymne hat ja Potenzial mit Einig Vaterland und sowas. Ne? Das wäre die Frage. Interessant ist, dass sich Bechers Urtraum 1989 erfüllt, in dem genau diese Hymne, also sein Lied, gesungen wird wie ein Volkslied. Kein Mensch mehr weiß, dass er der Verfasser ist. Denn er sagt, er schreibt das in einem Gedicht, namenloses Lied, als namenloses Lied ins Volk zu gehen. Das war sein Traum. Also er wollte wie ein Volksliedsänger ja, überhaupt nicht seinen Namen verewigen, vor allem glaubhaft, egal, aber da weiterzuleben als Wort, als gesprochenes, lebendiges Wort, das war seine Sehnsucht. Und die hat sich erfüllt. Es gibt also kein deutsches Gedicht, das so oft seit 1990 zitiert wird. Der Vers daraus, nur der.
Wenn Sie ein Resümee ziehen, wenn Sie über Bechers Worte nachdenken, was Sie ja in Ihrem literarischen Schaffen ja auch getan haben, wenn Sie sich's verinnerlichen, was denken Sie, was sollte uns der Text vielleicht heute noch mitgeben? Was gibt er uns eventuell heute auch mit? Wie aktuell ist er denn? Also ich glaube, das ist eher eine rhetorische Frage, gerade was jetzt auch die Friedensbestrebungen angeht. Was macht denn unsere einstige Hymne, der Text, vielleicht auch wertvoll für uns? Macht es das?
Ich glaube es nicht. Diese Hymne hatte ihre große Stunde 1990 und die war wichtig und daran erinnern sich viele sehr gern. Aber sie wird ja immer mehr auch für uns zum Lehrstück mit Doppel-E. Also was ist denn nun Einig Vaterland und was verbindet uns? Die Fragen sind doch erst in den vergangenen 30 Jahren deutlich geworden, weil gab doch in der Lebensweise Ost und West gründliche Unterschiede. Und die werden uns jetzt bewusst. Dann ist plötzlich für den Wessi der Ossi undankbar und für den Ossi ist der Wessi der Ausbeuter, der ihn okkupiert hat und man kann nicht mehr miteinander reden. Dafür hilft diese Hymne nicht, weil sie uns nur sagt, einig Vaterland, nur einigt euch. Das Einigen kann mit dieser Hymne nicht mehr passieren. Also klar, dass der Frieden und aus eigener Kraft es zu schaffen, das ist gut, das sind Werte, zu denen man sich bekennen kann, aber es ist nicht wirklich praktikabel. Jetzt wäre die Hymne von Brecht die Kinderhymne. Das wäre jetzt schön, also, dass wir also uns einander wie Kinder behandeln. Das ist also die Achtung der Völker voreinander, ja, wie Kinder. Und keines möge drüber und keines möge drunter stehen. Und alle sind sie nicht nur gleichberechtigt, sondern regen sich wechselseitig an. Das ist ja das Wichtigste. Der Schorlemmer, der jetzt gestorben ist, mein Lehrer hat einen Satz von ihm adaptiert und sagt, ich brauche also die Freiheit des Andersdenken. Ich brauche den Andersdenken nicht als eine Toleranz, sondern das Stück von Welt, was er sieht, brauche ich, um selber meine Blindheit zu überwinden. Also ich bin auf den anderen angewiesen als Korrektur meines eigenen Sehens. Deswegen brauche ich den anderen. Toleranz sagt ja nur, wir schlagen uns nicht die Köpfe ein. Ich lasse dich hinter deinem Zaun machen, was du willst. Aber der Gedanke, ich brauche den anderen, damit ich leben kann und damit ich anders leben kann, damit ich mehr von der Welt erfahre, mein blinder Fleck in meinem Auge wird ergänzt durch meinen Nachbarn, das ist ein ganz anderer Gedanke. Das wäre schön.
Also wir haben jetzt schon von Brechts Kinderhymne gehört. Ich habe sie mir auch durchgelesen. Ganz simpel gesprochen, ohne jetzt auf Texte und Inhalt und auch Interpretation einzugehen, empfinde ich natürlich Bechers Worte näher am Volk, weil sie mehr in Volkesmunde auch geschrieben sind, also in der Sprache des Volkes. Es ist, glaube ich, leichter zugänglich, wirklich auch mit Hinblick auf, dass vielleicht auch die Arbeiterklasse das versteht und sich da vielleicht auch angesprochen fühlt. Was ist denn ein schönes Schlusswort für unsere einstige Hymne, für die Worte, wenn man so ein Fazit zieht? Womit könnte man sie denn gut in die Welt entlassen, unsere Hymne?
Sie hat ihren Zweck erfüllt und sie ist, indem alle 10 Jahre wir uns mal wieder dran erinnern und sei es in Form eines solchen Gesprächs, zeigt sie sich lebendig. Das ist doch schon was Tolles, ja. Also das Verse, das verdichtete Worte, noch über Raum und Zeit hinaus uns ansprechen können, das ist schon toll.
Herr Duas, dann danke ich Ihnen für so viel Wissen, für den schönen Einblick auch in die Welt von Johannes Erbecher, dass wir da so viel erfahren konnten, für diese Zeitreise durchs Jahrhundert im Grunde genommen, von den 40ern bis quasi ja auch heute, denn uns befasst ja dieses Thema auch heute noch. Vielen, vielen Dank für die Einladung und dass Sie unser Gast waren. Dankeschön.
Ich danke sehr.
Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Auferstanden aus Ruinen. 75 Jahre Nationalhymne der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch den Sonntagsbrunch, Promis im Gespräch, einen Podcast von MDR Sachsen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen. RD.